ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hallo, ich bin Marc Burgemeister. Schön, dass ihr mit dabei seid. In der russischen Region Kursk läuft aktuell eine russische Gegenoffensive, um die ukrainischen Truppen zu vertreiben. Seit dem Sommer nämlich hält die Ukraine dort Orte besetzt. Russland will die Offensive noch intensivieren und sammelt aktuell dafür, laut Berichten, viele Soldaten zusammen. In der Region rücken zwar immer wieder russische Panzer vor, doch die russische Armee erleidet heftige Verluste. Um das Gebiet zurückzugewinnen, setzt Russland jetzt auf Truppenstärke. Kiew spricht da von 50.000 Soldaten. Auch tausende Nordkoreaner sollen laut US-Informationen an Russlands Seite kämpfen. Wie gefährlich wird das für die Ukraine? Welche Taktik verfolgt Putin damit? Und ja, was hat das mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu tun? Darüber spreche ich heute mit Fabian Hoffmann bei uns. Er ist Militärexperte. Seine Forschungsschwerpunkte an der Uni Oslo sind Militärstrategien und Technologien. Danach spreche ich noch mit unserem ZDF-Reporter Dara Hassan-Zadeh, der sich aktuell in der Ukraine befindet. Jetzt erklärt uns aber erstmal Fabian Hoffmann, was wir über diese aktuelle russische Offensive alles wissen sollten.
Sie wissen, dass Putin die Kräfte versammelt um die Region Kursk. Wie Sie gesagt haben, es soll sich um etwa 50.000 Mann handeln, darunter auch 10.000 bis 12.000 Nordkoreaner, auch wenn die genaue Zahl hier sehr schwer zu bestätigen ist. Aber in jedem Fall wissen wir, dass auch Nordkoreaner dabei sind. Die Angriffe haben schon gestartet, wie wir gerade gesehen haben. Russland leidet dort schon unter enormen Verlusten. Natürlich gibt es diese Verluste auch auf ukrainischer Seite. Bis jetzt schaut es noch nicht so aus, als hätte Russland erhebliche Landgewinne machen können. Aber allerdings steigt der Druck auf die ukrainischen Truppen, die sich in diesem Teil bewegen.
Ich habe heute ein Interview gelesen mit Ihnen vom Spätsommer aus der Süddeutschen Zeitung. Da sagten Sie, dieser Schachzug der Ukraine war militärisch eine Effizienzerhöhung. Erfahrene ukrainische Soldaten sind damals auf ja recht unerfahrene russische Soldaten gestoßen und konnten dann in Kursgebiete gut machen. Aber mittlerweile haben ja die russischen Soldaten Unterstützung von gut 10.000 Nordkoreanern bekommen.
Genau, ja. Also die Dynamiken da haben sich wieder insofern geändert, dass es jetzt wieder eher in Richtung Stellungskrieg geht. Die Effizienzsteigerung ist damals hervorgekommen, dass man sich eben aus dem standhaften Grabenkrieg in einen Bewegungskrieg manövriert hat auf Seiten der Ukrainer, was dann eben erlaubt hat, diese hocherfahrenen Truppen sehr effizient einzusetzen. Über die letzten Wochen und Monate hat sich die Lage jetzt wieder sehr verfestigt. Hier kämpfen wieder die Ukrainer in eingegrabenen Stellungen, jetzt gegen große Massen an russischen Truppen, vielleicht auch in naher Zukunft nordkoreanische Truppen, um diese Stellungen zu halten. Jetzt gilt auch hier wieder das Prinzip der Abnutzung. Wer kann länger standhalten? Wer schafft es schneller, Verstärkung in Form von Equipment und auch Mannstärke an die Front zu bringen? Und dementsprechend wird sich die Situation weiter verschieben und wir verfolgen sie natürlich.
Und weiterhin auch der große Brennpunkt, das große Problem ist ja die Ostfront der Ukraine. Dort rücken die Russen immer weiter vor, laut ukrainischer Militärbeobachtung, vor allem in der Region Donetsk. Wie ernst schätzen Sie die Lage aktuell dort ein für die Ukraine?
Ja, die Lage scheint tatsächlich ernst zu sein. Also man muss erstmal sagen, die Front auf breiter Linie sozusagen ist relativ stabil. Oder eigentlich sehr stabil. Wir haben tatsächlich nur zwei Frontabschnitte, das eine Kursk, was wir gerade angesprochen haben, und dann eben dieser Teil in der südlichen Donetsk-Region um Pokrovsk. Da sieht es so aus, als sind vor allem auf ukrainischer Seite die Truppenstellungen mittlerweile noch sehr mager belegt. Das heißt, hier fehlt der Ukraine es einfach an Mannstärke, um die russischen Truppen aufhalten zu können. Man muss sagen, bis jetzt hat das ganz gut funktioniert und die Ukraine kann hier auch viel wettmachen in fehlender Mannstärke durch ausreichend Munition und Equipment, was jetzt tatsächlich zurzeit zu Genüge da zu sein scheint. Allerdings muss man sagen, die Lage wird zunehmend prekär. Es ist auch schon mal dazu gekommen, dass einzelne russische Truppenverbände doch sehr tief hinter die ukrainischen Truppen gelangt sind. Nicht unbedingt, beziehungsweise die Russen waren da selber teilweise überrascht drüber und wurden dann nachher auch wieder rausgeworfen aus diesen Frontabschnitten. Allerdings zeigt das, dass durchaus die Situation auf ukrainischer Seite mittlerweile lückenhaft ist und die ukrainischen Truppen vor Ort brauchen dringendst Verstärkung.
Ebenfalls eine Meldung aus dieser Woche aus Donetsk, Hoffmann, ist die Sprengung eines Staudamms. Da haben wir Bilder von, die wir uns auch mal kurz anschauen können von dieser Sprengung. Da sehen wir sie aktuell, Region Donetsk. Allerdings ist immer noch unklar, wer diese Sprengung jetzt herbeigeführt hat. Was wissen Sie darüber?
Ja, genau, die Situation ist weiterhin unklar. Ich meine, die Russen schieben hier den Ukrainern die Schuld in die Schuhe, sagen, dass die Ukrainer diese Sprengung vorgenommen haben, um die anrückenden russischen Truppen zu verhindern bzw. zu verlangsamen. Die Ukrainer sagen, das ist eben ein weiterer Angriff auf kritische Infrastruktur der Russen. Welche Seite jetzt hier richtig liegt und falsch liegt, kann man natürlich aus der Ferne nur ganz schwer betrachten. Wichtig ist es natürlich zu sagen, es würde in den Spielplan Putins und der russischen Truppen passen, dass man eben auch diese Art kritische Infrastruktur immer wieder ins Ziel nimmt und auch absichtlich ins Ziel nimmt, um eben dort große Schäden in der Ukraine anzurichten.
Über die Ostfront und die Probleme der Ukrainer, dort haben wir gerade schon gesprochen. Unsere Zuschauerin Karin fragt, haben die Zerstörung einiger russischer Munitionsdepots merkbare Auswirkungen an der Front gehabt?
Diese Art Zerstörung von Munitionsdepots wird immer eine gewisse Auswirkung auf die Frontabschnitte haben. Ich meine, jede Artilleriegranate, jede Handgranate selbst, die nicht an der Front ankommt, kann dort auch nicht verwendet werden. Und dementsprechend macht es die Lage für die Ukraine immer leichter, wenn diese Munitionsvorräte hinter der Frontlinie bereits zerstört werden. Allerdings muss man natürlich ja auch wieder sagen, die Zerstörung dieser Munitionsdepots, auch wenn sie in größeren Zahlen erfolgt, ist kein Wundermittel und trotzdem geht der Abnutzungskrieg weiter.
Unser Zuschauer Markus fragt, wie es aktuell in der Region Kupjansk aussieht. Man hört von einem Frontdurchbruch. Was wir heute gelesen haben, war folgendes, dass die Russen eingedrungen sein sollen, aber die ukrainische Armee sie wieder zurückdrängen konnte, die Russen. Und immer wieder berichten auch Militärbeobachter, dass die Russen da wohl auch brachial und frontal immer wieder angreifen würden, weshalb es für die Ukraine dann recht leicht ist, Panzer zu zerstören und da auch Schaden anzurichten in dem russischen Besteck. Warum gehen die Russen genau dort vor? Und nochmal zur Zuschauerfrage, wie schaut es aktuell in Kupjansk aus?
Genau, um Kupjansk herum, das ist die Dynamik, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Die Linien auf ukrainischer Seite sind zunehmend dünn besetzt. Dementsprechend kommt es immer wieder zu Infiltration russischer Truppenverbände hinter die ukrainischen Truppen, was natürlich aus militärischer Sicht absolut nicht gut ist. Von einem großen Frontdurchbruch würde ich noch nicht sprechen. Dazu müsste es Russland dann eben auch schaffen, größere Truppenverbände schnell hinter die Frontlinie zu bringen. Das ist bis jetzt nicht gelungen. Und das ist übrigens auch ein Stück weit der Grund, warum Russland immer wieder diese großen, massenhaften Frontalangriffe gegen die ukrainischen Truppen fährt. Es ist einfach so, dass auf russischer Seite Russland nicht in der Lage scheint, koordiniert und gezielt größere Gruppenverbände miteinander zu organisieren, zu koordinieren und so zu gucken, dass man eben schnell Lücken auf ukrainischer Seite ausnutzen kann.
In Kursk wird mit einer großen Offensive gerechnet. Auch Präsident Selenskyj hat sich diese Woche dazu geäußert.
Unsere Männer blockieren eine ziemlich große Gruppe russischer Truppen. 50.000 Soldaten der Besatzerarmee, die wegen der Kursk-Operation nicht auf unserem Gebiet eingesetzt werden können.
Unter den 50.000 russischen Soldaten sollen ca. 10.000 Nordkoreaner sein. Laut Medienberichten sollen sie zwar fit und sportlich sein, aber eben keine Elitesoldaten. Schauen wir jetzt direkt in die Ukraine, nach Kiew. Dort befindet sich unser Reporter Dara Hassan-Zadeh. Wie gut ist die nordkoreanische Unterstützung für Putin und wie geht es aktuell den Menschen in der Ukraine?
Ich war ja in der Region Sumy und habe dort zum einen Versorgungslager vom Nachschub besuchen können und zum anderen aber auch eine Drohnenaufklärungseinheit in der Nähe der Front, allerdings noch auf ukrainischem Gebiet. Aber dort, wo diese eroberten Gebieten in Russland angrenzen. Die Soldaten waren eigentlich ziemlich überzeugt, dass die Kampfkraft der Nordkoreaner sich nicht voll entfalten werden kann in den ersten Gefechten oder in ihrer ersten Zeit, in der sie an die Front versetzt worden sind. Zum einen sagen sie, dass die Kommunikation im Gefecht sowieso eine Herausforderung ist. Und wenn dann noch die Sprachbarriere hinzukommt, ein fremdes Terrain ist, dann ist dort doch ein großes Potenzial von Friendly Fire. Das heißt, dass nordkoreanische Soldaten im Einsatz den Überblick verlieren, wo sind russische Truppen und ukrainische Truppen, und dann sich einfach erwehren und wild um sich schießen. Das war das eine Szenario, was sie mir erzählt haben. Und das andere ist die fehlende Erfahrung in diesem modernen Drohnenkrieg und wie sich die Einheiten in Frontnähe mittlerweile schützen müssen und agieren müssen, sich versorgen müssen, auch mit dem Nötigsten, was Essen und nicht nur Munition angeht, dort in ihren Feldlager bleiben zu können. Das werden diese Einheiten nicht erfahren haben, vor allem nicht in Gefechtslage. Und da sehen die Soldaten, also jetzt sind keine hohen Ränge, große Probleme für die Koreaner und glauben nicht an eine schwere Kampfkraft. Was das Abziehen von russischen Truppen angeht, da hat sich die Ukraine bestimmt von ihrer Operation in Kursk mehr versprochen, aber immerhin, diese Truppen, die dort jetzt stationiert sind, die sind nicht an der Front einsetzbar, aber es wurden nicht merklich russische Einheiten, vor allem Eliteeinheiten, jetzt aus dem Donbass oder aus dem Süden abgezogen und in Kursk stationiert. Und ich denke, dass am Anfang der Operation auch darauf ein bisschen gehofft wurde.
Haben die Soldaten in der Ukraine oder allgemein die Menschen denn Sorgen, dass dann noch mehr kommen könnte aus Nordkorea?
Ja, das ist die große Gefahr, wenn diese nordkoreanischen Einheiten zum einen unter Gefechtsbedingungen lernen, sowohl im Umgang mit Drohnen und den Gefahren damit, und vor allem, ob Nordkorea bereit ist, quasi noch strategisch langfristig und viel mehr Truppen nach Russland zu entsenden. Das könnte natürlich die Lage für die Ukrainer weiter erschweren, denn zahlenmäßig ist Russland ja sowieso schon überlegen und sie hätte dadurch eine klare Stärkung der eigenen Kräfte.
Mitte kommender Woche, Dara, ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mittlerweile 1000 Tage alt. Spielt das für die Menschen in der Ukraine überhaupt noch eine Rolle nach solch einer langen Zeit? Denkt man an so etwas?
Es gibt hier schon eigentlich in fast allen Medien einen Zähler, wie viele Kriegstage es gibt. Aber den brauchen die Menschen eigentlich nicht. Jeder Tag, den sie überstehen, ist zum einen ein Tag, der sie sehr viel Kraft gekostet hat und Energie, und auf der anderen Seite aber auch ein Tag, in dem sie bewiesen haben, dass sie durchhalten. Und das gilt sowohl für die privaten Personen in ihren Familien, die unter schwierigen Bedingungen leben, manche, also viele ja auch getrennt, weil Kinder und Frauen im Ausland sind, aber auch innerhalb von Binnenflüchtlingen. Man hat Brüder und Väter an der Front, man hat Gefallene beklagen müssen, man kennt Verwundete. All das spielt natürlich rein, wenn so ein Jubiläumstag, oder das ist fast ein schlimmes Wort dafür, sich naht. Aber sie werden dem gedenken. Auch ist in vielen Städten, und auch viele Menschen halten morgens um 9 noch inne und gedenken den Toten des Krieges jeden Tag. Das ist schon kein Datum, über das man einfach hinweggeht. Und trotzdem ist es auch kein Datum, an dem sich irgendetwas ändert. Die Menschen blicken hier gerade von Kiew, es wird immer kälter. Jetzt in den Winter wird die Infrastruktur wieder so hart angegriffen. Gibt es wieder Blackouts? Fallen die Heizungssysteme aus? All das sind große Sorgen, die die Menschen hier haben.
Eine Zuschauerfrage möchte ich dir noch weiterleiten, Dara. Ist sicherlich anspruchsvoll zu beantworten, weil es keine offiziellen Zahlen seitens der Ukraine oder von russischer Seite dazu gibt. Aber du hast ja mit Soldaten gedreht, du warst an der Front und an den Brennpunkten und vielleicht auch mit den Menschen dort darüber gesprochen. Es geht um das Thema Verluste. Der Zuschauer fragt, sind die ukrainischen Verluste nicht ähnlich hoch wie die der russischen Seite und wesentlich weniger kompensierbar?
Kompensierbar ist natürlich ein schwieriges Wort, es sind Menschenleben. Es ist aber de facto so, dass Russland mehr Einwohner hat als die Ukraine und es sind viele Ukrainer ins Ausland gegangen, auch schon vorher, vor dem Krieg zur Arbeitssuche. Das Land hat schon seit längerem, also seit Jahren eigentlich immer weniger an Bevölkerung gehabt. Die Toten sind hier nicht wie in Russland ein Staatsgeheimnis, sondern nur die allgemeine, die absolute Zahl wird nicht veröffentlicht. Aber an jedem Friedhof werden die gefallenen Soldaten in Ehrengräbern angebracht und man könnte sich die Mühe, sichtbar vor allem für die Verwandten und die Einwohner des Ortes, jede Stadt, jedes Dorf weiß hier, wie viele Menschen von ihnen in diesem Krieg von russischen Soldaten getötet wurden. Und hinzu kommen auch noch all die Zivilisten, die wegen Luftangriffen und Bombeneinschlägen ihr Leben verloren haben, darunter auch viele Kinder. Das vergisst hier niemand.
Jetzt spreche ich noch einmal mit Fabian Hoffmann darüber, welche mögliche Taktik Putin da genau verfolgt. Der britische Militärgeheimdienst meint nämlich, eine Taktik in seinem Handeln zu erkennen, um schnellstmöglichst Gebiete zurückzuerobern, bevor der Winter kommt. Fabian Hoffmann schätzt das auch so ein und er erklärt uns, dass der neue US-Präsident Donald Trump bei der möglichen russischen Taktik eine Rolle spielen könnte.
Ich denke, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist eben auch Russland im Prinzip von einem bestimmten Timer abhängig. Auch Russland, wir haben es zwar gerade gehört, hat mehr Einwohner, aber trotzdem sind die Ressourcen, wenn man das so nennen darf, sowohl Mannstärke als auch Equipment, nicht unbegrenzt. Und spätestens ab 2026, 27, 28 wird es langsam aber sicher auch sehr düster auf russischer Seite. Das heißt, Putin weiß, dass auch er gegen die Zeit kämpft und möchte natürlich Gebietsgewinne machen. Solange er das Gefühl hat, Russland hat hier noch das Momentum, ist hier noch am Drücker und das scheint gerade der Fall. Deswegen gibt man jetzt nochmal richtig Gas. Ein anderer Punkt könnte eben sein, dass jetzt ein neuer US-Präsident an die Macht kommt. Ein US-Präsident, der gesagt hat, er will diesen Krieg so schnell wie es geht beenden, einen Verhandlungsfrieden arrangieren zwischen der Ukraine und Russland und hat dazu eben zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, dass man doch entlang der jetzigen Frontlinie den Konflikt mehr oder weniger einfrieren könnte. Das heißt dann eben auch, wenn man jetzt noch schnell Gebietsgewinne macht, dass diese Gebietsgewinne dann eventuell in einem späteren Frieden oder zumindest in einem späteren Waffenstillstand den neuen Status quo darstellen. Und das gibt dann natürlich nochmal extra Antrieb, jetzt für Putin hier zu versuchen, nochmal zu drücken und nochmal ordentlich Gebietsgewinne zu machen. Und das kostet auf russischer Seite natürlich enorm, enorm Menschenleben.
Für die Ukraine würde dieser Vorschlag von Donald Trump also bedeuten, dass sie einige Gebiete an Russland abtreten müsste. Stand jetzt wäre es das komplette Gebiet Luhansk und große Teile von Donetsk, Saporischschja und Cherson. Putin möchte diese Gebiete aber wohl noch komplett erobern. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich der ukrainische Präsident Selenskyj auf so einen Deal einlässt?
Das kann man natürlich aus der Ferne nicht sagen. Ich denke, in erster Linie ist es für die Ukrainer zu entscheiden, was für eine Art Frieden sie eingehen wollen, welche Gebietsabtritte sie für verantwortbar halten und welche nicht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, diese Grafik, die Sie gerade angezeigt haben, diese drei Territorien, Oblasten, die Putin im Prinzip noch extra oder vier sogar, die Putin annektieren will, das ist mehr oder weniger die Minimalforderung Russlands. Das heißt, Russland sagt, wir wollen diese vier Oblasten haben und dann setzen wir uns an den Verhandlungstisch und dann gucken wir, wie es eben weitergeht. Und ich denke, das ist zumindest eine Verhandlungsbasis, auf die wird sich die Ukraine nicht einlassen können. Und ich glaube, das Gleiche gilt eben ein Stück weit auch für dieses Ziel, den Konflikt entlang der jetzigen Frontlinie einzufrieren. Ich glaube, das wäre für Selenskyj selbst wäre das schwer innenpolitisch zu verkaufen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit nachher seine Aufgabe. Je nachdem, wenn er und seine Entscheidungsträger der Meinung sind, Die Ukraine hätte hier eine Möglichkeit, einen Frieden eingehen zu können, der auch haltbar ist, muss das natürlich auch immer noch an die Zivilbevölkerung verkauft werden, die, wie wir es gerade gesehen haben, enorme Verluste eingefahren hat in den vergangenen Jahren. Und auch das könnte nochmal eine ganz, ganz große Hürde werden.
Wo wir gerade schon über den neu gewählten Präsidenten Trump gesprochen haben, Herr Hoffmann, interessiert sich unser Zuschauer Tobi. Was kann man aus Trumps bisherige Kabinettswahl schließen, speziell auf den Ukraine-Krieg bezogen? Und vielleicht auch mit Blick auf die Unterstützung aus Nordkorea. Glauben Sie, da wird es eine Antwort geben aus den USA?
Ja, beides schwierig. Also ich denke, in Sachen Kabinettswahl, da haben wir sowohl eher Mainstream-Republikaner wie Marco Rubio, die sich da eingefunden haben, aber dann eben auch ganz klare Trump-Loyalisten, die ja dann immer auch ganz stark gesagt haben, eine Unterstützung für die Ukraine, das ist verschwendetes Geld, oder gar, dass man damit die falsche Seite unterstützt. Das heißt, ich glaube, gerade ist es ganz schwer aus diesen Entscheidungen, wer nachher im Kabinett sitzen soll, zu interpretieren, wie sich die Ukraine-Politik in den nächsten Monaten und Jahren dann unter Trump auch verändern wird. Ich denke, das Szenario, dass die USA ihre Unterstützung entweder stark bis massiv zurückfahren werden, das ist durchaus realistisch. Ich denke, dass die Unterstützung komplett eingestellt wird, das kann sein. Halte ich aber bis jetzt nicht für das realistischste Szenario, dass die Europäer allerdings in den nächsten Monaten und Jahren deutlich mehr tun müssen, um dafür zu kompensieren, was aus Amerika wegfällt. Das ist sehr gut denkbar. Stichwort Nordkorea, wie können die Amerikaner und vor allem Präsident Biden jetzt noch darauf reagieren, solange er noch im Amt ist? Im Prinzip wäre jetzt die einzigste richtige Entscheidung, dass Präsident Biden und seine Administration jetzt nochmal ein größeres Waffenpaket verabschiedet, vor allem in Richtung Flugabwehrsysteme, weil hier kann Europa schlicht und ergreifend nicht das kompensieren, was aus den USA wegfallen würde. Das heißt, man muss jetzt hier klare Fakten schaffen und muss nochmal große Anzahlen an Patriot-Raketen zur Verfügung stellen, NASAMS-Flugabwehrraketen. Diese Systeme sind absolute Schlüsselsysteme im Krieg und das muss aus den USA kommen. Und wenn Biden jetzt verantwortungsvoll handeln würde, dann würde man solche Pakete auf den Gang bringen, ob das jetzt eine direkte Reaktion zu Nordkorea ist oder nicht.
Aber spielen wir mal das Gedankenspiel weiter, was Sie gerade schon angestoßen haben mit Trump, der ja Kriege beenden möchte und das eigentlich auch schon durchklingen lassen hat, dass er sämtliche Hilfen einfrieren lassen möchte. Es interessiert auch unsere Zuschauer. Baron schreibt, wenn keine Waffen mehr kommen, gerade aus den USA, wie lange kann dann noch so weitergekämpft werden?
Ja, kann man natürlich spekulieren. Also lassen wir uns da mal drauf ein. Ich denke, die Europäer mittlerweile können relativ viel kompensieren, wenn das gemusst ist. Allerdings, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es einfach bestimmte Waffensysteme wie Patriot-Flugabwehrkörper, die aus Europa nicht kommen können. Das heißt, diese Systeme würden komplett wegfallen in der Ukraine. Und Patriot ist nun mal das einzigste System im Moment, für das es noch langfristig Munition gäbe, theoretisch, was in der Lage ist, ballistische Raketen abzufangen. Das heißt, wenn hier der komplette Stopp aus den USA kommt, dann ist die Ukraine enorm anfällig in den nächsten Monaten und Jahren für Angriffe von ballistischen Raketen, zum Beispiel auf Elektrizitätswerke, auf Wasserwerke, auf andere kritische ukrainische Infrastruktur. Also an der Stelle wäre es durchaus fatal, gerade für die Zivilbevölkerung. Ich denke, militärisch, zum Beispiel in Europa, haben wir unsere Produktion für 155 mm Artilleriegranaten enorm hochgefahren. Da könnten wir einspringen, da könnten wir relativ viel kompensieren. Ich glaube, man muss auch nochmal betonen, dass nur weil aus den USA die Hilfe wegfällt, heißt das auf gar keinen Fall, dass die Ukraine A dazu gezwungen ist, aufzugeben oder B, dass sie aufgeben wird. Ich denke, was durchaus eben sein kann, ist, dass der Krieg blutiger wird, auch auf Seiten der Ukraine, vor allem auf Seiten für die Zivilbevölkerung. Aber dass gesamte Frontabschnitte von heute auf morgen einbrechen, Das ist absolut nicht realistisch. Das heißt, der Krieg wird so oder so weitergehen, eben so lange, bis sich alle Konfliktparteien eventuell auf einen verhandelten Frieden oder Waffenstillstand einigen. Und nur weil Trump und Putin das wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass die Ukraine da mit im Boot sitzt. Und dementsprechend muss man immer noch auch drauf schauen und achten, was diese Drittpartei macht.
Unsere Zuschauerin Lena interessiert die südkoreanische Komponente. Wie sieht Südkorea diese Lage, fragt sie. Und werden sie die Ukraine vielleicht mit Munition unterstützen?
Ja, das haben viele Unterstützer der Ukraine gehofft, dass die Südkoreaner jetzt auch in die Bresche springen und eben auf die nordkoreanische Unterstützung mit eigener direkter militärischer Unterstützung für die Ukraine reagieren. Südkorea hätte einige Hochwertsysteme im Arsenal, die sehr, sehr interessant wären für die Ukraine, unter anderem auch Flugabwehr, Lenkflugkörper, ballistische Raketen. Aber Südkorea, eben weil es sich über Jahrzehnte hinweg auf einen großen Konflikt mit Nordkorea vorbereitet hat, hat auch enorm große Zahlen an Artilleriegranaten im Arsenal, die hochrelevant und interessant wären für die Ukraine. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre Südkorea bereit, direkt militärische Hilfe zu leisten. Was allerdings sein könnte, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, zum Beispiel mit Japan, ist, dass die USA vermehrt Unterstützung, Equipment liefern und dafür werden sie von Südkorea kompensiert. Das heißt, dass Südkorea eine Art indirekte Unterstützungsleistung leistet. Allerdings, und das haben wir ja gerade schon angesprochen, würde das eben auch mit beinhalten, dass die USA weiterhin die Ukrainer im großen Maße unterstützen und davon können wir leider im Moment nicht ausgehen, dass das auch über Januar hinaus noch der Fall sein wird.
Nun ist ja nicht nur in den USA sehr viel passiert, sondern auch bei uns in Deutschland. Seit letzter Woche ist die Ampel auseinandergebrochen, Herr Hoffmann. Und wir wissen jetzt, am 23. Februar soll es Neuwahlen geben. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen zum Beispiel vom ZDF-Politbarometer ansieht, dann sieht es ja eher nach einem neuen Kanzler, der Merz heißt, aus. Unsere Zuschauer interessiert mit Blick darauf, wir haben da etliche Fragen und auch Kommentare aktuell in unserem Chat zu, wie das mit der neuen Regierung dann in Deutschland laufen könnte. Eventuell dann doch Taurus-Raketen geliefert werden unter Merz. Green Wiener schreibt zum Beispiel, wie realistisch ist die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sogar noch in diesem Jahr?
Ja, Merz hat ja eigentlich schon das Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, wenn er Kanzler wäre, dann würde man Russland eben sagen, hey, entweder ihr hört jetzt auf, kritische zivile Infrastruktur mit euren ballistischen Raketen und Marschflugkörpern anzugreifen, also wie Elektrizitätswerke, wie Wasserwerke. Ansonsten liefern wir den Taurus Marschflugkörper. Jetzt muss man ja davon ausgehen, dass wenn Merz tatsächlich im Februar dann gewählt wird und in einer neuen Koalition das Land regieren würde, dass er diesen Worten Taten folgen lassen müsste. Ansonsten würde er ja seine Glaubwürdigkeit sowohl im Inland als auch im Ausland verlieren. Das heißt, hier besteht dann durchaus eine Möglichkeit, dass Taurus von Deutschland geliefert wird. Wie schnell das geht, hängt dann von der Industrie vor allem ab und natürlich auch ein Stück weit von der Bundeswehr, wie schnell sie diese Marschflugkörper aus ihrem Arsenal befreien kann und der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Ich nehme an, wenn die Entscheidung getroffen wird, dass man innerhalb von 6 Monaten in der Lage wäre, diese Marschflugkörper in der Ukraine einsetzen zu können.
Ihr habt es gehört, in der russischen Region Kursk finden aktuell schwere Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Soldaten statt. Es scheint, als habe Russland aber bisher keine großen Landgewinne gemacht, sagt Fabian Hoffmann. Für Russland sei es aber besonders wichtig, Kursk schnell zurückzuerobern, um bis zu einem Einfrieren der aktuellen Frontlinie, so wie es US-Präsident Donald Trump vorhat, Kursk wieder unter Kontrolle zu haben. An der Ostfront der Ukraine sieht es hingegen anders aus. In der Region Donetsk rücken die russischen Soldaten immer weiter vor und die Ukraine bräuchte dort dringend Verstärkung. Anlässlich 1000 Tage Krieg in der Ukraine gibt es am kommenden Dienstag, das ist der 19. November, einen Stream von uns auf YouTube und in der ZDF-Heute-App. Mit dabei wird dann sein Ex-NATO-General Egon Rams. Also schaltet gerne ein und stellt auch gerne wieder eure Fragen. Ansonsten gibt's unsere Streams zum Krieg in der Ukraine mit detaillierten Karten, aktuellem Frontverlauf sowie Entwicklungen und Hintergründe immer donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube und in der ZDF-Heute-App. Mit wechselnden Militärexperten, die ihr befragen könnt. Danke fürs Einschalten. Tschüss.